Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser ersten Podcast-Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast im neuen Jahr. Mittlerweile ist es schon die 10. Folge und für mich sozusagen ein erstes kleines Jubiläum. Ich bin Franziska Günther und ich fotografiere Frauen mit Krebs. Ich freue mich heute gleichzeitig die erste Ankündigung zu unseren Schön und Stark Aktionen im neuen Jahr machen zu können. Und zwar kannst du dich ab sofort für das diesjährige Fotoevent am 26. Juni anmelden. Gemeinsam mit einer großen Gruppe Frauen möchten wir auf das Thema Krebs aufmerksam machen und so ein Zeichen für mehr Sensibilität und Offenheit in der Gesellschaft setzen. Die Bilder sollen dir und allen Betroffenen Mut machen und jede einzelne Frau darin bestärken, sich selbst mehr zu lieben und anzunehmen, so wie sie sind. Gleichzeitig möchten wir mit unserem Schön und Stark Foto-Event einen Raum schaffen, in dem Betroffene zusammenkommen können, sich austauschen und einfach Spaß haben. Das Foto-Event findet am Montag, den 26. Juni 2023, in Brandenburg an der Havel statt. Du erhältst an diesem Tag von unserem Stylistenteam ein leichtes Sommer-Make-up und lässt dich anschließend gemeinsam mit anderen Frauen im Freien fotografieren. Genieße auch in diesem Jahr in lockerer Atmosphäre gute Gespräche, tolles Essen, Spaß und Lebensfreude. Im letzten Jahr wurden wir von einem Team des ZDF begleitet. Den Film hierzu findest du auf schönundstark.de oder auf meinem Instagram-Kanal @franziska-günther-fotografie. Buchen kannst du deine Teilnahme am Schön und Stark Foto-Event ganz bequem über unsere Homepage. Ich verlinke dir die Seite in den Shownotes. Aber jetzt zurück zum Podcast. Ich spreche heute mit einer Frau, die das erste Mal mit 34 Jahren an Brustkrebs erkrankt ist und für sich erkannt hat, dass die Zeit gekommen ist, das eigene Leben zu überdenken, aufzuräumen und umzustrukturieren. Sie hatte den Mut, nach ihrer Krebserkrankung auf ihr Herz zu hören und so Schritt für Schritt ein Leben zu gestalten, das ihr entspricht, sie erfüllt und glücklich macht. Viele von uns Frauen leben in der heutigen Zeit ein Leben, das glücklich macht und im besten Fall Herz und Seele auf einer Frequenz schwingen lässt. Aber ebenso viele, wenn nicht sogar noch mehr, führen ein Leben, das sich im Grunde erfüllt anfühlt und doch prägt mitunter Stress den Alltag. Wir alle wissen, wie schädigend negativer Stress sich auf die Gesundheit auswirken kann, wie es das Immunsystem schwächt und uns erschöpft fühlen lässt. Wie oft denkst du selbst darüber nach, was dich glücklich macht? Wie oft entscheidest du mit dem Herz und nicht mit dem Kopf? Barbara erzählt uns in dieser Folge ihre eigene Geschichte und was sie in den letzten Jahren gelernt hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo liebe Barbara und herzlich willkommen zu einem neuen Interview für unseren Podcast Lebe selbst, voll dem Schön und Stark Podcast. Ich freue mich, dass wir den Termin heute gefunden haben und uns darüber unterhalten können, was du alles erlebt hast auf deinem Weg bis hierher. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen.
Ja, guten Morgen, liebe Franziska. Ich freue mich auch, dass ich ja heute Morgen zu so früher Stunde hier mit dir zusammen diesen Podcast machen kann, aufnehmen kann. Also erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, überhaupt meine Geschichte hier zu teilen.
Sehr gerne.
Über mich. Ich will ja gar nicht so viel vorwegnehmen. Ne? Du wirst mir ja auch ein paar Fragen stellen, aber vielleicht einfach mal zu meiner Person. Ich bin 51 mittlerweile. Ich bin letzten Monat 51 Jahre alt geworden. Habe jetzt schon zweimal die Diagnose Brustkrebs bekommen. Einmal, das erste Mal vor 15 Jahren etwa. 2006 war das. Und die zweite Diagnose kam am 1. April 2020. Es war leider kein April-Scherz. Genau. Und ich bin seitdem Gott sei Dank krebsfrei und möchte ja eigentlich immer versuchen, jede Möglichkeit zu nutzen, meine Geschichte zu teilen, weil ich einfach auch sehe, wie viele Frauen auch an Brustkrebs erkranken. Und ich möchte einfach Zuversicht und Mut geben, dass auch wenn die Situation in dem Moment so scheiße ist, ich muss es wirklich so sagen, trotzdem das Leben auch weitergehen kann und das Leben auch schön weitergehen kann.
Du hast mir erzählt, dass du also das erste Mal mit 34 Jahren an Brustkrebs erkrankt bist. Wie war das damals für dich? Also wie war dein Leben zu der Zeit und
Hat sich das irgendwie angekündigt? Hat dein Körper dir irgendwelche Signale gesendet?
Ja, also wie war das? Es zog mir den Boden unter den Füßen weg. Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit. Ich habe es selber gespürt. Ich war zu dem Zeitpunkt, ich weiß es noch genau, es war Spätsommer. Und ich saß auf meinem Balkon, ich habe zu dem Zeitpunkt alleine gelebt, saß auf meinem Balkon und war am Lernen, weil ich meinen Leasingfachwirt gemacht habe und da mitten in der Prüfung war. Und dann saß ich da so und auf einmal fing meine rechte Brust an, so ein bisschen zu jucken. Und ich wollte da kratzen und das ist ja immer so ein bisschen schwierig dann. Und es war so genau an der Brustwarze. Und dann fing ich so an und dann habe ich gedacht, oh, was ist das denn? Und habe dann so einen Knoten gespürt, so einen erbsengroßen Knoten, der schon fest war, der aber so beweglich war. Also ich wusste schon, okay, das ist irgendwie anders. Also das ist irgendwas, was fand ich komisch. Und dann habe ich auch direkt meinen Frauenarzt angerufen und habe nach einem Termin gefragt, dass er sich das anschaut. Und dann bin ich hin und dann hat er mich auch direkt zum Ultraschall geschickt. Er hatte damals selber kein Gerät, mein Frauenarzt. Und dann gab es den Ultraschall und ich wurde dann im Grunde von dem Radiologen wieder nach Hause geschickt und in dem Befund stand, dass ich mich in einem halben Jahr nochmal vorstellen soll, weil es mit Sicherheit nur ein Fibroadenom ist. Klar, mit 34, wer denkt da an Brustkrebs? Aber mein Frauenarzt, dem ich sehr, sehr dankbar bin, der hat zu mir gemeint, ja, komm, wir schneiden das einfach schnell raus, weil so ein Fibroadenom kann ja auch wachsen und jetzt ist es noch so klein und dann hast du auch nicht so eine große Narbe, wir machen das weg. Ich so, gut, alles klar. Ich sage, aber lass mich eine Prüfung noch schnell machen. Und dann habe ich das gemacht und im September hatte ich dann den Termin und habe mich dann donnerstags nachmittags von meinem Chef verabschiedet und habe gesagt, hier, pass auf, ne, bin morgen nicht da, habe eine kleine OP, wir sehen uns dann am Montag. Und ja, ich hatte dann diese kleine OP und freitags sollte ich von meiner Nachbarin abgeholt werden. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Königstein gewohnt, in Königstein im Taunus und war da in so einem ganz kleinen Belegkrankenhaus. Mein Frauenarzt hat mich damals auch operiert. Und ich wollte eigentlich gerade nach Hause gehen und da kommt dann die Schwester rein und sagt zu mir, ich soll mal runter zum Doc. Ja, und dann stand ich da und dann sagt er zu mir, es täte ihm sehr, sehr leid, aber der Befund sagt, dass es ein muzinöses Karzinom ist. Und dann erzählte er mir davon und ich merkte, wie seine Stimme immer weiter wegging und so, ja, wie so als hätte ich Watte in den Ohren. Ich habe gar nicht mehr so richtig zugehört, habe das nur so peripher mitbekommen, aber mein Herz sackte in die Hose und ich habe nur gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann ging irgendwie alles so seinen Gang.
Ja, das ist ja sicherlich ein Gefühl, was viele Frauen kennen, die mit dieser Diagnose konfrontiert werden. Also zumindest meine Erfahrung, was ich bisher gehört habe. Du hast gesagt, du wurdest brusterhaltend operiert.
Ja, ich bin brusterhaltend operiert worden. Ich musste dann auch tatsächlich nochmal unter das Messer, weil auch mein Frauenarzt damals ja damit gerechnet hat, dass er ein Fibroadenom daraus schneidet. Insofern musste ich nochmal unter das Messer und bin dann brusterhaltend operiert worden. Und das Mama Board hat dann die Empfehlung ausgesprochen, dass ich eine Chemo machen sollte. Ich habe diese ganz normale FEC gemacht mit den 6 Zyklen und im Anschluss dann auch die Bestrahlung. Und danach habe ich dann auch noch eine Antihormontherapie bekommen, weil ich hatte ja ein Hormon, also sehr starke Hormonrezeptoren. Das heißt, ich habe dann alle 3 Monate das Tenantrone bekommen. Das ist so eine Spritze, die, ich meine, in der Gehirnanhangsdrüse funktioniert und wirkt und gleichzeitig auch noch das Tamoxifen, was ja in den Eierstöcken blockiert. Genau, also ich hab mich dann auch tatsächlich für die Chemo entschieden. Ich habe das gemacht. Am Ende muss man ja selber entscheiden. Es sind ja alles nur Empfehlungen. Ich habe mich insofern dafür entschieden, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt gesagt habe, ich möchte alles versuchen. Und ich möchte vor allem, wenn es irgendwann mal wiederkommt, nicht da stehen und sagen, oh Mensch, hätte ich doch damals die Chemo gemacht, vielleicht wäre es ja dann nicht gekommen. Und deswegen habe ich das gemacht und ich muss sagen, ich habe die auch sehr gut vertragen.
Du hast gesagt, nach der ersten Krebsdiagnose hast du dein Leben komplett umgekrempelt. Eben hattest du ja erzählt, dass du diese Ausbildung oder dass du lernen musstest für dein Leasingfachwirt. Hast du denn weiter danach auch bei der Firma gearbeitet oder hast du dann dich beruflich umorientiert?
Ich habe tatsächlich weiter dort gearbeitet. Also nachdem ich dann wieder gesund war, habe ich da wieder gearbeitet. Aber diese erste Diagnose hat schon dazu geführt, dass ich angefangen habe, über mein Leben nachzudenken. Also es kam wirklich diese Frage auf, wer bin ich eigentlich und was für ein Leben lebe ich hier eigentlich? Lebe ich hier eigentlich mein Leben oder lebe ich ein Leben, was andere so für mich toll finden? Und das war so der erste Schritt eigentlich, dass ich mich wirklich sehr, sehr intensiv angefangen habe, mit mir selbst zu beschäftigen. Und das habe ich in verschiedenen auf verschiedenen Ebenen gemacht. Also ich habe zum einen tatsächlich auch angefangen, darüber nachzudenken, ist es eigentlich der richtige Job? Weil das Verrückte war eigentlich, das fällt mir gerade so ein, so ungefähr 4 Wochen oder 6 Wochen, bevor ich die Diagnose bekommen habe, war ich doch sehr gestresst und unzufrieden mit meinem Job auch, mit der Situation. Und ich habe kurz diesen Gedanken gehabt, ach, eigentlich wäre jetzt so eine Auszeit ganz cool. Also ich glaube, ich wäre jetzt echt gerne mal ein bisschen länger krank. Und dann kriege ich diese Diagnose. Krass. Und dann war ich ja etwas länger krank. Also das fand ich auch sehr, sehr krass. Und ich war dann 10 Monate ungefähr, war ich weg. Und in der Zeit habe ich mich sehr, sehr mit mir beschäftigt. Also ich habe angefangen, so auch Hefte zu kaufen. Es gibt so ganz, ganz coole Arbeitsbücher von einer Firma. Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber wo man sich selber auf Bewerbungsgespräche vorbereiten kann. Und dann sind das so Übungen, ne? So dass man so Adjektive für sich selber findet, dass man wirklich ganz zurückgeht von in die Kindheit, ne? Was hat man gerne gemacht und welche, wie war man und so. Also ich musste mich wirklich sehr intensiv mit mir selber beschäftigen. Das war schon spannend, aber auch sehr, sehr anstrengend, weil ich so gemerkt habe, boah, ich weiß auch vieles gar nicht. Und ich musste mich wirklich mit meiner Kindheit nochmal sehr, sehr intensiv befassen. Und die war jetzt auch nicht so normal, sag ich mal, wie es vielleicht für den einen oder anderen ist. Und ich habe dann auch angefangen, Familienaufstellungen zu machen. Da bin ich dann auch irgendwie reingeraten. Also ich bin da auch immer sehr offen für alles. Und ja, und da habe ich dann gemerkt, das eigentlich bist du hier nicht richtig. Ne? Du machst nicht das, was dein Herz dir eigentlich sagt. Aber die Dinge, die mir dann so zugesprochen wurden aufgrund dieser Tests und sowas, da war es dann so, dass ich dachte, oh nee, das kann ich ja nicht machen, da verdiene ich ja nichts. Wie soll ich da meinen Lebensstandard halten? Und dann habe ich das so wieder weggeschoben. Und dann hat es wirklich 10 Jahre gedauert. Also ich habe, wie gesagt, immer wieder mal so Familienaufstellungen gemacht. Ich bin immer mehr auch so zu mir gekommen. Ich bin halt auch im Ausland geboren. Ich bin in Indien geboren. Ich habe meine ersten 8 Jahre in Indien gelebt und danach 5 Jahre in Japan. Also ich bin erst mit 12 Jahren im Grunde als Deutsche nach Deutschland zum Wohnen gekommen. Und das prägt. Und das ist mir dann auch aufgefallen, dass das auch ganz viel mit mir gemacht hat.
Das kann ich mir total vorstellen.
Und also da fing dann schon auch was an mit mir. Und ich spürte, dass da auch ganz viel noch nicht aufgearbeitet wurde. Und ich habe dann 2013 eine Reise gemacht. Ich habe mir unbezahlten Urlaub genommen und bin dann zu meiner indischen Freundin, mit der ich aufgewachsen bin, geflogen und war fast 8 Wochen dort. Und habe einfach bei denen gewohnt und bin auch nur, also ich bin in Delhi geboren und bin da wirklich nur in Delhi gewesen und habe meinen Geburtsort nochmal mit erwachsenen Augen einfach kennengelernt und habe da ganz viel verarbeitet, weil ich doch damals mit 7 Jahren einfach weg musste und man hat mich nicht gefragt, ob ich da weg möchte. Und das war schon mal eine sehr, sehr große Heilung in meiner Seele. Und als ich zurückkam, wollte ich dann wieder intensiver Pilates machen, weil ich zu meiner Therapiezeit habe ich sehr viel Pilates gemacht. Das hat mir sehr gut getan. Und bin dann über diesen Weg zum Yoga gekommen. Also obwohl ich in diesem Land des Yoga geboren wurde, habe ich nie mit Yoga irgendwas zu tun gehabt. Und da habe ich dann geschnuppert und hatte eine ganz tolle Lehrerin und das ist halt auch sehr wichtig. Und dann bin ich beim Yoga hängen geblieben und da habe ich dann tatsächlich nach einem Jahr Praxis, einmal die Woche nur, habe ich dann gemerkt, das tut mir wahnsinnig gut und ich habe die Verbindung zu mir und dann habe ich diese Ausbildung angefangen und habe dann erstmal meine 200-Stunden-Ausbildung gemacht und da ist man sehr intensiv mit sich selbst beschäftigt. Das war 2014.
Das heißt, um ganz kurz dazwischen zu haken, du hast eine Ausbildung zu Yoga-Lehrerin gemacht.
Ich habe das nicht gemacht, um zu unterrichten und das sagen sehr, sehr viele, die das machen. Ich habe das gemacht, weil ich wissen wollte, warum tut mir das so gut? Warum gehe ich nach 75 Minuten aus dieser Stunde raus und fühle mich gut, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und mental. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, diese Ausbildung zu machen. Und in diesen 200 Stunden habe ich mich so intensiv mit mir selbst beschäftigt, bin ich so mit mir in Verbindung gekommen, wie ich das noch nie hatte. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich 10 Jahre, im Grunde 10 Jahre nach meiner Diagnose, meinen Job gekündigt habe und gesagt habe, ich hau jetzt in den Sack. Das ist nicht das, das kann es nicht sein. Ich kann das nicht weitermachen. Ich hatte auch so ein bisschen diese Angst, dass ich wieder krank werde, wenn ich das so weitermache, was mir nicht gut tut. Und dann habe ich gekündigt, habe dann einen anderen Job angefangen. Es war schwierig, was zu finden, weil ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich eine Führungsposition. Ich wollte das alles nicht mehr. Aber es ist auch in Deutschland sehr, sehr schwierig, da Fuß zu fassen, auch wenn man so was anderes machen möchte. Also das ist nochmal so ein anderes Thema, wo man wirklich einen Podcast zu drehen könnte, aber aufnehmen könnte. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann die Zeit genommen, war dann auch wieder 10 Monate zu Hause, habe mir wirklich ernsthaft Gedanken gemacht darüber, was ich denn eigentlich möchte. Und ich bin dann tatsächlich 2016, habe ich mich entschieden. Und ich habe mich für einen Job entschieden, wo ich wusste, da werde ich finanziell sehr großen Rückschritt machen. Aber mein Herz sagt ja. Und ich bin dann Flugbegleiterin geworden. Und Ende Januar 2017 nach der Grundausbildung habe ich meinen Vertrag bekommen. Und seitdem fliege ich. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin so glücklich mit diesem Job, mit diesem Beruf. Es ist wirklich meine Berufung. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben verstanden, was es heißt, einen Beruf zur Berufung zu machen, etwas zu machen, wo dein Herz dran hängt, weil es fällt mir nicht schwer. Ich gehe dahin. Ich bin da und ich bin ich. Und das ist was ganz Tolles gewesen, ja.
Also um das nochmal zusammenzufassen. Du hast als erstes sozusagen nochmal einen Schritt in deine Kindheit gemacht, bist an den Ort deiner Kindheit zurückgekehrt und hast das für dich aufgearbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass es für ein Kind, was aus seiner gewohnten Umgebung dann gerissen wird, sehr schwer ist und dass es aber vielleicht auch in dem Moment noch gar nicht weiß, warum es jetzt alles so anders ist. Also das versteht man ja vielleicht in dem Alter noch gar nicht. Und dann hast du als zweites versucht, eine Verbindung zu dir selbst zu finden und hast dann für dich entdeckt, dass du also gerne Yoga machst und dass du da sehr bei dir ankommst. Und dann hast du dir überlegt, was du eigentlich im Leben möchtest. Ich finde das ganz, ganz toll und ich finde das auch immer wieder so bewundernswert. Das erzählen mir viele Frauen, dass sie sich beruflich komplett umorientieren, dass man oft im Erwachsenenalter gar nicht so richtig weiß, was möchte man eigentlich. Ne? Die Frage sollte man sich viel öfter stellen. Und dann glaube ich, dass viele Menschen viel glücklicher wären, wenn sie einfach genau das arbeiten, was sie lieben. Also ich mache das ja selber auch, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen.
Ja, das Problem ist, glaube ich, bei vielen, ich meine, ich war ja selber an dem Punkt, diesen Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen, weil gerade wenn man ja schon älter ist, man hat ja einen gewissen Lebensstandard. Man hat sich so in seinem Leben eingerichtet. Und wenn man sich dann für etwas entscheidet, für einen neuen Beruf oder für einen neuen Weg, der offensichtlich einem nicht mehr das finanziell bietet, was man jetzt hat, ist es schon ein sehr, sehr schwieriger Schritt, weil der mit sehr viel Mut verbunden ist. Man muss schon Mut haben, weil man ja nicht weiß, gefällt mir das, schaffe ich das alles, passt das? Und das ist der Moment, wo ich gemerkt habe, und jetzt schalte mal deinen Kopf aus und hör auf dein Herz.
Ja, ganz, ganz toll. Und seitdem bist du Flugbegleiterin? Wo fliegst du hin? Fliegst du nach Indien dann auch oder wo fliegst du hin?
Ja, also ich fliege Lang- und Kurzstrecke. Ich habe diese Mischung und da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich beides mag. Ich hoffe nicht, dass ich mich irgendwann mal entscheiden müsste. Ja, und wenn ich die Möglichkeit habe, fliege ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne nach Indien. Natürlich vorzugsweise nach Delhi, um meine Freunde dort dann auch zu besuchen in der kurzen Zeit, wo ich da bin. Aber ansonsten, ich versuche wirklich auch so ein bisschen die Welt zu entdecken, wobei ich ja durch mein Vater ja auch schon viel von der Welt gesehen habe, schon als Kind einfach. Und ich habe damit mein Fernweh gestillt, muss ich sagen. Also das ist halt das Schöne. Ich mag, es ist so ein gewisser Lifestyle auch, einfach Flugbegleiter zu sein. Man muss es wirklich so sagen, man muss das mögen, man muss damit umgehen können. Und ich habe für mich festgestellt, dass das genau mein Ding ist, weil ich einfach auch dieses Antizyklische mag. Also ich habe festgestellt, als ich dann in diesem Beruf war, was mich all die Jahre in meinen Jobs, die ich hatte, gestört hat. Also ich bin ja ursprünglich gelernte Versicherungskauffrau. Ich habe gemerkt, dass genau das nicht meins ist. Von montags bis freitags in einem Büro zu sitzen, täglich grüßt das Murmeltier, immer wieder diesen gleichen Weg zu fahren, in die gleichen Gesichter zu schauen, vor dem Rechner zu sitzen und dann nur diesen Samstag und Sonntag zu haben. Und heute finde ich es immer ganz traurig, wenn ich Menschen höre oder so Posts lese, oh Gott sei Dank, endlich Freitag, endlich Wochenende oder oh, heute schon wieder Sonntag und Montag muss ich wieder arbeiten. Das tut mir in der Seele weh, weil ich das Gott sei Dank nicht mehr habe.
Wow. Wie ging das weiter? Du hast gesagt, du bist zweimal an Krebs erkrankt.
Ich habe dann 2017 dann angefangen. Genau, und 2020, also eigentlich vorher schon, Ende 2019, ich muss dazu sagen, ich habe nach, wie lange war das her? Auch 10 Jahre. Ja, nach 10 Jahren habe ich mich entschieden, meine brusterhaltende Seite aufbauen zu lassen. Also die Seite, wo ich den Krebs hatte, weil ich das ja nie gemacht habe. Und aufgrund dessen, dass ich nie große Brüste hatte, war sie ja dann noch kleiner geworden durch die brusterhaltende Operation. Und durch die Bestrahlung ist das auch alles nochmal so ein bisschen deformiert worden. Und ich habe die ganze Zeit mich darum gar nicht so gekümmert. Aber dann auf einmal habe ich so gemerkt, Moni, das stört mich eigentlich schon trotzdem sehr. Ich habe mir dann immer auch ausgeholfen mit irgendwelchen Silikongeschichten, weil ich zu dem Zeitpunkt immer noch nicht wusste, dass es so tolle Firmen gibt. Eine ganz besonders, mit der ich heute sehr verbunden bin, wo ich hätte Teilprothesen haben können. Also habe ich mich dann damit so mit so eigentlich so Mode-Silikon-Geschichten ausgeholfen. Und als mir dann beim Yoga zweimal dieses Teil da auf die Matte flog, weil ich im Hund war, habe ich so gedacht, nee, das kann es ja nicht sein. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was so möglich ist. Aber mir war recht schnell klar, dass ich keinen Fremdkörper in mir haben wollte. Und dann habe ich meine Brust mit Eigenfett aufbauen lassen. Obwohl alle Ärzte, ich habe mir so ein paar Meinungen eingeholt, Gespräche geführt, alle gesagt haben, es ist einfacher mit dem Implantat als mit dem Eigenfett, weil man, es ist aufwendiger, habe ich mich trotzdem dafür entschieden. Heute wüsste ich gar nicht, ob ich das nochmal machen würde. Aber ich habe es gemacht, es ist auch ein schönes Ergebnis geworden, weil es sehr natürlich geworden ist. Aber durch diese Eigenfett-Geschichte kann es dazu kommen, dass so Fettknötchen entstehen. Und 2019 oder 2018 war das, entstand das. Also ich hatte an der Stelle, wo ich damals diese erbsengroße Knoten gespürt habe, habe ich auch wieder einen Knoten gespürt und bin natürlich irgendwie in Panik ausgebrochen. Und bin dann zu meinem Frauenarzt. Das war der Nachfolger meines Frauenarztes. Und der hat dann geguckt, eine Biopsie gemacht und dann hatte er festgestellt, dass das ein Fettknötchen ist und hat dann Entwarnung gegeben. Und ein Jahr später, das war dann Ende 2019, habe ich wieder so ein Knötchen gespürt und dachte so, ach, das ist bestimmt wieder so ein Fettknötchen. Es zog auch so ein bisschen an der Seite, aber ich habe mir da nichts bei gedacht, weil im Traum habe ich daran nicht gedacht, nach so vielen Jahren. Bin aber trotzdem zu meinem Frauenarzt gegangen, habe gesagt, hier, ich glaube, das ist wieder so ein Fettknötchen, guck mal. Und dann hat er geschallt und hat dieses Knötchen auch gesehen, hat eine Biopsie gemacht und das platzte dann auch auf und es war auch wieder ein Fettknötchen, aber dadurch, dass ich hingegangen bin und er geguckt hat und geschallt hat, hat er halt einen anderen dunklen Schatten gesehen, der ihm nicht gefallen hat, hat das biopsiert und ich weiß es noch wie heute, es war der 31. März, am 1. April abends hat er mich dann angerufen und hat gesagt, es tut mir so leid, aber es ist eine Vorstufe, ein Dezis. Da stand ich dann hier und fühlte mich so wie vor 15 Jahren. Und dann ging die Odyssee los. Also dann fing die Untersuchungen halt wieder an und es fing an mit, wir können das ambulant wahrscheinlich rausschneiden und dann war es das. Aber dann bin ich ja zur Mammographie, ich bin zum MRT, ich hatte eine Vakuumstandsbiopsie. Es wurden auf einmal so viele Sachen gesehen im MRT, dass ich dann doch operiert werden musste. Und ich bin dann ich sollte an der rechten Brust nur operiert werden, also dass man mir mein ganzes Drüsengewebe rausnimmt, weil man da einfach sehr viel gesehen hat. Und auf der linken Seite, da hat man diese Vakuumstandsbiopsie gemacht, weil man im MRT auch was gesehen hat, was nicht so ganz gut war. Und da wollte man dann in der OP mir auf der Seite auch ein bisschen mehr Gewebe noch rausholen. Und dann wollten sie halt rechts dann Implantat reinsetzen und links, wie gesagt, nur das rausholen. Und da habe ich dann das erste Mal gesagt, nein, den Quatsch mache ich nicht mit. Wenn ihr links schon irgendwas seht und da ist schon was, dann wird da auch im Laufe der Jahre auch genau das Gleiche passieren wie auf der rechten Seite. Ich sage, macht mir einfach mein komplettes Drüsengewebe weg. Ich will das nicht. Ich will nicht wieder immer zu Untersuchungen gehen und jedes Mal Angst haben, dass da links irgendwas passiert. Und ich habe mich dann auch durchgesetzt. Und dann habe ich erstmal so Expander reinbekommen. Also sie haben mir nur das Drüsengewebe rausgenommen. Ich habe Expander reinbekommen zur Vorbereitung für die Implantate. Und war dann erstmal glücklich so, dass ich dachte, ja, cool. Dann habe ich halt den ganzen Kram raus habe aber trotzdem irgendwie noch Brüste und meine eingewachsene Brustwarze auf der rechten Seite durch die Bestrahlung, die poppte dann auch nach vorne, weil ja, wenn man diese Expander hat, ja immer am Anfang ja jede Woche so ein bisschen mehr Kochsalzlösung reingebracht wird, damit die Haut sich ja dehnt, um vorbereitet zu werden für die Implantate. Und auf der rechten Seite ist es bei mir auch schwierig gewesen, weil ich ja schon mal bestrahlt wurde und die Haut eh schon angegriffen war und der Körper vergisst das auch nicht. Naja, und das war dann so anderthalb Wochen und dann kam ja der Befund. Es war ja noch ein Befund, der da im Raum schwebte. Ja, und dieser Befund hat dann gezeigt, dass auf der rechten Seite ich ganz, ganz viele kleine Karzinome hatte. Also der Krebs war zurück. Also von Vorstufe gar nicht die Rede. Aber auf der linken Seite, was Sie dort gesehen haben, da waren auch Vorstufen. Also war meine Entscheidung und meine, meine Durchsetzungskraft da genau richtig zu sagen, macht mir alles weg.
Was heißt, du hast dich durchgesetzt? Ist das nicht so, dass man als Frau selber diese Entscheidung treffen darf? Möchte man jetzt das Drüsengewebe weghaben oder nicht? Was heißt, du hast dich durchgesetzt?
Ja, also es ist ja so, dass schon in Deutschland, so habe ich das kennengelernt, schon gerne so wenig wie möglich weggemacht wird. Und auch die Krankenkassen da nicht immer da mitspielen, wenn jetzt ein Patient sagt, also wenn jetzt zum Beispiel das heißt, auf der einen Seite, das kann ich auch gleich erzählen, weil das ja auch mich betraf, sie wollten ja wirklich da erstmal nur ein bisschen was wegnehmen. Und ich glaube, es gibt da ganz viele Frauen, die dann auch sagen, ja, okay, dann machen wir das so. Aber ich habe für mich selber dann gesagt, nee, ich will mir den Stress nicht antun. Ich weiß doch, ich spüre doch, dass da was nicht stimmt. Also nehmt mir das doch bitte ganz raus. Zu dem Zeitpunkt war das auch gar kein Thema. Das haben sie dann auch gemacht. Aber als die Diagnose dann, also als der Befund kam und es dann hieß, rechts sind ganz viele Karzinome und links haben sie Vorstufen, da war ja dann wieder der nächste Step. Und da war es dann so, dass es hieß, also auf der rechten Seite müssen wir eine Mastektomie vornehmen, laut Leitlinien, weil Chemo kam gar nicht mehr in Frage, weil ich war ja quasi austherapiert. Deswegen war dann eine Mastektomie der nächste Schritt und eben komplett, auch mit Brustwarze und Vorhof, weil das ja auch nochmal ein Risiko von 5-7% darstellt. Und auf der linken Seite wollten sie die Implantat lassen oder mir dann irgendwann Implantat reinsetzen, aber vorher dann bestrahlen, weil da waren ja nur Vorstufen drin. Und da habe ich gesagt, nein, das will ich nicht. Und ich erinnere mich jetzt auch, wo ich es gerade sage, daran, dass als ich noch in dem ersten Schritt war, wo diese MRTs gemacht wurden, der Radiologe auch zu mir sagte, ja, das weiß er nicht, ob das die Krankenkassen zulassen, dass ich beide Seiten komplett entfernen lasse. Ich sage, oh, das werden die. Dafür werde ich dann schon sorgen. Also da bin ich dann schon so, dass ich sage, nee, Leute, mein Körper und ich entscheide. Aber das ist dann auch natürlich so eine Charakterfrage, ne? Das kann man natürlich nicht von jedem so erwarten, aber ich kann immer nur ermutigen, da auf sich zu hören und alles zu probieren.
Ja.
Naja, und beim zweiten Mal habe ich dann halt gesagt, okay, und links, ja, Bestrahlung. Und ich sage, nein, das mache ich nicht. Ich lasse mich nicht mehr bestrahlen. Ich habe gesehen, was das mit mir macht auf der rechten Seite und das werde ich mir nicht nochmal antun. Ich habe die Bestrahlung gut vertragen damals. Es ging mir eher darum, was es im Nachgang mit der Haut macht, mit dem Körper macht. Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Was ist die Option, die andere? Und da hieß es dann, okay, dann machen wir beide Seiten gleich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir beide Seiten gleich. Das klingt jetzt so, als hätte ich das mal so nonchalant entschieden. Nein, ich habe mir dann eine Auszeit genommen und wir haben 8 Wochen eine Pause gehabt, dass ich mal runterkomme, mich mal beruhige und mich damit anfreunde, dass ich mich von meinen Brüsten verabschiede.
Wie hast du das gemacht, dass du dich von deinen Brüsten verabschiedet hast? Hast du irgendwelche Zeremonien gemacht oder wie hast du das für dich selbst angenommen?
Nee, gar nicht, sondern einfach für mich damit angefreundet, einfach, dass und dass es auch besser ist. Ich hatte auch eine Hilfe. Also ich habe mir beim zweiten Mal tatsächlich auch eine Hilfe geholt von außen. Als es dann klar war, dass es darum geht, keine Brüste mehr zu haben und ich war schon sehr brustbezogen, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt, glaube ich, der Moment, wo ich jemanden brauche, der mich da unterstützt. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt, der mit dem ich auch sehr verbunden bin, der mich auch schon ewig kennt und die erste Diagnose schon mit mir durchgemacht hat, den habe ich dann gefragt, ob er mir eine Psychoonkologin empfehlen kann. Und das war ein Geschenk, weil er sagte, ja, er kann mir Psychoonkologinnen empfehlen, aber die würden mir nicht weiterhelfen, weil was bringt mir eine, jetzt, ich will nicht despektierlich sein, aber ich fand sein Argument schon ganz gut, weil er sagte, was bringt mir eine Psychoonkologin, die zwar die Qualifikation hat, aber, ja, weiß ich nicht, Anfang 30 ist und gar nicht vielleicht weiß, sich gar nicht damit auseinandersetzen kann, weil sie gar nicht diese Erfahrung hat. Und er hat mich dann zu einer gebracht, die schon älter ist, viele, viele Jahre als Gynäkologin gearbeitet hat, auch im Krankenhaus, mit sehr vielen Brustkrebspatientinnen zu tun hatte und mittlerweile seit vielen Jahren Psychoanalytikerin ist und Psychotherapeutin ist. Und sie war ein Geschenk für mich. Und ich sage Geschenk, weil ich auch weiß, wie vielen Frauen es geht, die sehr gerne Unterstützung haben wollen. Und da geht es gar nicht mal nur um Brustkrebs, sondern um alle Menschen, die irgendwo psychologische Unterstützung haben wollen. Und es ist ja schon mal ein Schritt, sich überhaupt dazu zu entscheiden, das zu machen. Und dann wird es einem so schwer gemacht, weil es so wenig Plätze gibt. Und deswegen sage ich, dass es, diese Frau wirklich ein Geschenk für mich ist, weil ich bei ihr bin seitdem. Ich war in der Akutphase bei ihr und sie hat mich eigentlich, sie hat mir dabei geholfen, das abzuwägen. Ne? Auf der einen Seite ja Brüste behalten, also mit Implantat und Brustwarzen, wo es da um Schönheit geht, oder will ich lieber mal gucken, dass ich am Leben bleibe? Und sie hat mir nicht die Entscheidung abgenommen, aber sie hat mich sehr schön und behutsam und auch mit guten Fragen, die ich mir selber gestellt habe, dahin gebracht, dass ich mich dann dafür entschieden habe. Es war nicht leicht, es war schon schwierig, aber ich wollte leben und deswegen habe ich gesagt, gut, ich mache das. Und sie ist da und sie wird mir helfen und sie wird mich dabei unterstützen, auch wenn es dann passiert ist, mich mit meinem Körper, mit meinem neuen Körper wieder wohlzufühlen und mich so zu lieben, wie ich bin. Und das, ich bin noch heute bei ihr und wir reden natürlich über viele, viele andere Dinge, die aber auch immer wieder Rückschluss zu meiner Brust und so bringen, aber ich bereue diese Entscheidung keinen einzigen Tag. Das war die richtige Entscheidung, weil ich bei meiner Nachsorge kann der Arzt immer gut alles sehen. Ich kann schauen, dass alles in Ordnung ist und ich habe diese Probleme nicht, weil auch das habe ich ja gesehen, auch in der Reha. Wie viele Frauen dann diese Implantate drin haben und gerade wenn man bestrahlt wurde, es zu Verkapselungen kommen kann, Schmerzen haben, Entzündungen und das habe ich alles nicht. Und mir war es auch wichtig, weiterhin meinen Sport zu machen, mein Yoga zu machen und das kann ich. Und ich bin auch dafür sehr, sehr dankbar und freue mich darüber, dass ich nach 2 Jahren mit diesen großen Narben viele Dinge wieder machen kann und doch sehr kraftvoll wieder bin, ja.
Und was hast du also konkret gemacht, um deinen veränderten Körper liebevoll
anzunehmen? Ja, viele Gespräche, ne? Diese Gespräche, die wirken ja bei mir nach und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist so ein Prozess einfach, ne? Also klar, es gibt natürlich auch immer noch Tage, wo ich traurig bin, weil mir meine Brustwarzen wahnsinnig fehlen. Brustwarzen, die waren für mich schon wichtig, ja. Ich meine, es gibt ja auch einen Teil im Leben, die Sexualität und das wird ja auch alles anders dadurch. Und das sind alles so Themen, die dann immer wieder mal so aufpoppen. Und mit denen ich dann arbeite. Und da geht es auch ganz viel um Selbstliebe. Und ich glaube, was heißt ich glaube, ich weiß, dass mir der Yoga da sehr viel Halt und Schutz und Stütze gegeben hat und immer noch tut. Also immer, wenn ich irgendwie so abdrifte und merke, dass ich nicht mehr so mit mir verbunden bin und mehr so im Außen bin, dann weiß ich, ich muss ein bisschen öfter auf die Matte, weil ich weiß, dass es mir einfach gut tut.
Schön, schön, dass du für dich sowas gefunden
hast. Was mir auch natürlich geholfen hat, das muss ich auch ganz klar sagen, ich habe ja dann nach Prothesen suchen dürfen, weil ich wollte schon Prothesen haben, weil ich mag das. Wenn ich zu Hause bin oder wenn ich mal kurz irgendwie losgehe, was einkaufen oder so, dann trage ich vielleicht nicht immer meine Prothesen. Aber ich bin schon jemand, ich mag das sehr. Ich mag die Silhouette einer Frau und ich finde, das sieht schön aus. Und deswegen war das für mich auch klar, dass ich Prothesen habe. Das Zweite war ja, dass ich so dachte, oh Gott, was kommt da jetzt an Unterwäsche auf mich zu, BHs und sowas. Und da habe ich ja dann so recherchiert und bin ja dann auf die Firma Amyna gestoßen, die ja ganz, ganz tolle Sachen hat, eine ganz tolle Firma ist. Und da sage ich ja dann immer so, was ich eingangs gesagt habe, auch wenn die Situation echt scheiße ist und wirklich, dass ich keinem wünsche, aber da, wo dann das ist, gehen trotzdem irgendwo neue Türen auf. Und ich bin halt so ein Mensch, ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, aus der noch so beschissensten Lage das Positive rauszuziehen. Weil es gibt immer irgendwas, was man mitnehmen kann. Und ich habe dann gesehen, dass diese Firma, also das Amyna, immer wieder so Models sucht. Und es war mir so ein Anliegen, ich wollte meine Geschichte teilen. Ich wollte irgendwas tun. Und dann habe ich mich da beworben und habe gefragt, ob es Sinn macht, wenn ich hier im Raum Frankfurt bin und die sitzen da im Süden in Raubling, das Sinn macht, dass ich mich bewerbe. Und dann hatte ich ein sehr, sehr schönes Gespräch und dann habe ich zwei Fotos hingeschickt und auf einmal ging das los. Und dann habe ich da gemodelt und tue es immer noch. Und das hat mir natürlich auch geholfen, mich in meinem Körper wieder wohlzufühlen, mich so anzunehmen, wie ich bin und mich im Spiegel zu sehen und mich zu sehen und so, wie ich bin und zu verstehen, dass ich keine Brüste brauche, um Frau zu sein, um sexy zu sein, um weiblich zu sein, um ich zu sein.
Ganz wichtiger Punkt, das hast du schön gesagt. Ich möchte gerne noch mal kurz darauf zurückkommen, zu der Zeit, bevor du deine zweite Diagnose bekommen hast. Du hast ja vorhin erzählt, vor der ersten Diagnose hast du das irgendwie gespürt, dass du auch den Gedanken hattest, oh, du brauchst eine Auszeit. War das vor der zweiten Diagnose auch so?
Nein, gar nicht. Nee.
Hast du irgendeine Theorie? Erklärst du das irgendwie für dich, was da passiert ist? Warum das nochmal wiedergekommen ist?
Ich habe natürlich mir darüber Gedanken gemacht, aber da muss ich wieder auf meine Therapeutin verweisen, die mir auch da geholfen hat und gesagt hat, hör auf, dir Gedanken zu machen, ob du dich nicht richtig ernährt hast, ob du einen falschen Lebensstil hast oder sonst was. Ich habe begriffen, dass ich immer mit dieser ein Stück weit Angst leben muss, dass der Krebs zurückkommen kann, weil es ist eine systemische Krankheit und wenn man dieses, es ist ja ein mutiertes Gen einfach, ne? Und wenn man das einmal in sich hatte und es ist gekommen, dann muss man einfach damit rechnen, dass es immer wieder kommt. Ich kann, und das tue ich ja auch, ich kann für mich sorgen, ich kann Sport machen, ich kann auf meine Ernährung achten, Stress, so gut es geht, vermeiden. Positiver Stress ist ja schön, aber ich meine den negativen. Also ich kann diese Rahmenbedingungen alle setzen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass es vielleicht wiederkommt, aber ich habe keine hundertprozentige Sicherheit. Und das ist, glaube ich, das, was man dann irgendwann verstehen muss und auch annehmen muss. Ich glaube, wichtig ist, das anzunehmen.
Hast du denn jetzt auch noch Angst davor? Begleitet dich die Angst oder hast du das jetzt für dich losgelassen und denkst da gar nicht mehr so viel dran, weil du dich einfach jetzt wohl in deiner Haut fühlst?
Oh, ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe keine Angst. Die Angst ist vielleicht nicht mehr ganz so präsent und nicht immer so in meinem Bewusstsein, weil ich schon mein Leben genießen möchte. Und mehr so, ich bin so mehr der Typ, Glas ist halb voll als halb leer. Aber ja, ich habe ganz klar auch Momente, wo die Angst da ist. In meiner Therapie, in den Gesprächen werde ich auch immer mal wieder damit konfrontiert, wo ich dahin geschubst werde. Da merke ich dann, okay, es sitzt tief in meinem Innern, vielleicht verdränge ich das dann auch ein bisschen. Also insofern, ich bin damit schon immer irgendwie verbunden. Und ich lasse das dann auch zu, gar keine Frage. Aber ich lasse mich davon nicht beherrschen.
Ich finde das total erstaunlich, dass mir ganz viele Frauen erzählen, dass sie nach ihrer Brustkrebserkrankung sich viel mehr zu Hause fühlen in ihrem Körper als vorher. Das ist ein totaler Entwicklungsprozess,
total.
Finde ich. Das ist
und
Wahnsinn.
Ich glaube, weil das habe ich auch für mich jetzt gelernt. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass einmal, ich bin ja befreit, ich bin entlastet. Diese Brüste stellen für mich keine Gefahr mehr dar. Sie sind nicht mehr da. Und mein Fokus ist ja weg davon. Also ich, wie gesagt, ich war zwar sehr brustbezogen, aber mir waren meine Brüste auch zu klein. Und ich hatte immer ein Thema, mein ganzes Leben lang hatte ich immer irgendwie ein Thema mit meiner Brust. Und jetzt ist sie nicht mehr da und ich muss mich nicht mehr auf sie fokussieren. Ich sehe mich jetzt im Ganzen. Ja. Aber das ist auch der Grund, warum ich mich heute wohlfühle in meinem Körper.
Ja, genau. Du musst in Bezug auf deine Brust nicht mehr perfekt sein, weil du ja auch weißt, dass es überhaupt gar nicht das an deinem Körper ist, was am wichtigsten ist. Und es ist schön, dass du dich als ganzer Mensch jetzt viel mehr siehst als vorher. Also ganz toll.
Ja.
Liebe Barbara, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Das war sehr interessant, also Wahnsinn, was du in deinem Leben alles erlebt hast. Finde ich total spannend. Und ja, danke, dass du das so offen mit uns teilst. Ich freue mich total darüber. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und weiterhin ganz, ganz viel Freude an deinem Leben und vor allem auch an deinem neuen Beruf. Das finde ich Wahnsinn, dass du das so umgekrempelt hast. Da habe ich absolut größten Respekt vor.
Super. Vielen lieben Dank, Franziska, dass ich mit dir diesen Podcast machen konnte und dass ich dich kennenlernen durfte. Ich hoffe, wir werden uns mal persönlich sehen.
Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und freue mich wie immer, wenn du deine Gedanken dazu auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit mir teilen möchtest. Vielleicht hast auch du wertvolle Tipps oder Erfahrungen, die dich im Alltag glücklicher, entspannter und liebevoller mit dir selbst sein lassen? Dann schreib uns das gerne in die Kommentare. Viele Frauen erzählen mir, dass ein Blick in die Kindheit und das Aufräumen mit negativen Glaubenssätzen ihnen unheimlich geholfen hat, im Alltag zufriedener und glücklicher zu sein. Wie Barbara tut vielen Yoga und Meditation unheimlich gut und da nehme ich mich selbst nicht aus. Alle Infos zu meiner Arbeit, dem Podcast Lebe selbstvoll, meinem Fotoprojekt Schön und Stark und dem Fotoevent am 26. Juni 2023 findest du auf schönundstark.de oder auf meiner Homepage. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Lebe selbstvoll, deine Franziska.